Zehntes Kapitel. Für einen Moment erkannte sie im Steigflug den Pfad, über den sie am Abend zuvor mit Hilfe der Hütejungen Eddington in den Weiler geschleppt hatte. Da war es schon dunkel gewesen. Aber jetzt sah sie das blaue Hemd des kleinen Jungen, der zu seiner Herde rannte. Sie reckte sich zur offenen Tür und winkte in den brausenden Flugwind. Augenblicke später überflogen sie die auseinanderstiebenden weißbraunen Punkte, ließen sie bereits hinter sich, als ihr klar wurde, dass sie einen nördlichen Kurs nahmen. Es war unmöglich, sich in dem ohrenbetäubenden Lärm zu verständigen. Sie schaute zu den vier Männern in den Ranger-Uniformen, die sie dreist angrinsten, und sie begann sich Sorgen zu machen. Harare lag im Süden. In der Ferne war schon der Lauf des Sambesi zu erkennen, da schwenkte der Hubschrauber nach Westen und begann zugleich zu sinken. Lynette versuchte, sich zu orientieren. Durch die offene Tür erblickte sie in der Ferne neben einer markanten Steinformation eine Siedlung, und in der nächsten Sekunde wusste sie, dass es das Dorf des Vaters war, das sie seit über 10 Jahren nicht mehr gesehen hatte. Doch nun tauchte der Helikopter bis auf Baumhöhe, röhrte in rasendem Tempo noch für wenige Minuten über die Wildnis, bis er schließlich, sich langsam um seine Achse drehend, verharrte. In der Türöffnung, nur 30 Meter unter ihr, tauchte der Häuserkomplex einer Farm auf. Während die Maschine auf den weitläufigen Hof einschwenkte, schrie Lynette durch den Lärm: »Was sollen wir hier? Der Mann braucht einen Arzt!« Nach dem Aufsetzen war sie darauf bedacht, unerwünschte Ausstiegshilfe zu vermeiden, und sprang als erste durch die Luke. Als sie sich umdrehte, sah sie die untersetzte Gestalt, die vom Haus herübereilte. Erleichtert erkannte sie unter dem Jägerhut das breite Gesicht des Provinzgouverneurs. Sie rannte ihm entgegen, warf sich auf die Knie und begann, während sie auf die gelackten Stiefel schaute, hastig die zeremonielle Schona-Begrüßung. Der Gouverneur unterbrach sie und half ihr auf die Füße. »Keine Zeit für alte Traditionen, nicht wahr?« sagte er und umfasste ihre Schultern. »Braves Mädchen, du hast einem unserer Männer das Leben gerettet.« Aber Lynette verharrte, als der Motor verstummte und die Rotoren langsam zum Stillstand kamen. Sie riss sich los und rannte zurück zum Helikopter. »Halt!« schrie sie. »Halt!« und versuchte, das Herausheben der Trage zu verhindern. »Wir müssen sofort weiter nach Harare.« Sie wandte sich zurück zum Gouverneur, neben dem jetzt eine junge Frau in Schwesterntracht stand. »Das ist Jennifer Moyo.« Der Gouverneur nahm Lynette beiseite, während sich die schwarze Krankenschwester über die auf dem Boden abgesetzte Trage beugte. »Sie wird entscheiden, ob wir dem Mann noch mehr zumuten können.« Lynette war nicht beruhigt. »Warum sind wir nicht gleich bis Harare geflogen?« wollte sie fragen. Aber der Gouverneur sprach ohne Unterbrechung weiter auf sie ein. Dabei hatte er sie erneut beim Arm gegriffen, um sie zum Farmhaus zu führen. »Du solltest die Zeit nutzen, dich auszuruhen, Lynette. Du musst doch total erschöpft sein. Ich habe ein Zimmer vorbereiten lassen.« Von all seinen freundlichen Worten blieb nur eines hängen: Lynette. Sie war erschöpft, oh ja, aber die beiläufige Erwähnung ihres Namens hatte eine Alarmglocke ausgelöst. Sie hatte gar keine Gelegenheit gehabt, sich vorzustellen. Niemand hier kannte ihren Namen außer Eddington. Und der wurde jetzt nach wie vor bewusstlos, auf Weisung der Krankenschwester ebenfalls ins Haus getragen. Lynettes Misstrauen war geweckt. Aber als sie von Angestellten des Gouverneurs in ihr Zimmer geleitet wurde, das über ein eigenes Bad verfügte, schaffte sie es gerade noch bis unter die Dusche. Dann setzte sie sich, in ein blütenweißes Frottee-Tuch gewickelt, auf das Bett. So fiel sie um und schlief 10 Stunden. Als sie erwachte, zeigten die Leuchtziffern ihrer Armbanduhr 2 Uhr. Es war Nacht. Sie lehnte, die Beine angezogen, an der Wand und versuchte, Klarheit in ihrem Kopf herzustellen. Das war nicht einfach. Nur mühsam gelang es ihr, Traum und Realität zu trennen. Sie kniete sich auf das Bett und zog die Fenstergardine beiseite. Der klare Sternenhimmel ließ einen Stockwerk tiefer die Konturen des Hofes mit den angrenzenden Gebäuden erkennen. Leinets Augen suchten vergebens nach dem Hubschrauber. Er war nicht mehr da. Wie war das möglich? Sie musste so tief geschlafen haben, dass der Lärm des Abflugs nicht in ihre erschöpften Sinne gedrungen war. Hatte man sie nicht wecken wollen und war Eddington ohne sie nach Harare gebracht worden? Leinet senkte den Blick. Sie musste sehr unruhig geschlafen haben, das Badetuch lag zerknüllt auf dem Laken. Sie erkannte das schmale, scheckige Lederband knapp oberhalb ihrer Scham, das sie beim Duschen nicht abgenommen hatte und das sie, so wurde ihr nun bewusst, nie abnehmen würde, solange das Kind in ihrem Leib wuchs. Den Gürtel mit den Fingern sanft berührend wurde ihr klar, dass sie die Verantwortung für Eddington nicht fremden Händen überlassen konnte. Sie musste in Erfahrung bringen, was mit ihm geschehen war. Auf dem Stuhl neben dem Bett entdeckte sie ein Kleid, Jennifer, die Krankenschwester, die auf Weisung des Gouverneurs über die Transportfähigkeit des Verwundeten hatte entscheiden sollen, musste es ihr während des Schlafes gebracht haben. Aber dann hatte sie vermutlich auch den Schlangengürtel an ihrem nackten Leib gesehen und konnte erahnen, welches innige Band es zwischen ihr und dem Mann gab. Leinet verharrte während des Ankleidens und setzte sich auf den Stuhl. Ihr war wieder eingefallen, dass der Gouverneur ihren Namen genannt hatte, als sie vom Hubschrauber zum Haus gegangen waren, und nun dachte sie darüber nach, wie er ihn herausgefunden hatte. Hatten ihn die Ranger im Dorf des Onkels erfahren? Aber Leinet versuchte sich an alle Details ihrer Ankunft auf der Farm zu erinnern. Der Gouverneur hatte vor ihrer Begegnung kein Wort mit seinen Leuten gewechselt. Oder hatte der Pilot zuvor einen Funkkontakt mit der Farm hergestellt und die Erkenntnisse aus dem Dorf durchgegeben? Natürlich. So musste es gewesen sein. Deshalb auch die Anordnung, zunächst hierher zu fliegen. Dann war der Verwundete für den Transport nach Harare von Jennifer Moyo versorgt worden und wahrscheinlich hatte sie ihn sogar auf dem Weg ins Krankenhaus begleitet. Doch Leinet fühlte sich keineswegs beruhigt. Der Gouverneur wusste ja nichts über die Umstände der Schussverletzung, wusste nichts von der Angst Eddingtons vor dem Hubschrauber, konnte nicht ahnen, dass der Ranger das Opfer eines Mordanschlags geworden war. Siedend heiß wurde Leinet erst jetzt wieder die ganze Dimension der Verschwörung bewusst. Bis zum Eintreffen der Hilfe im Dorf hatte sie an nichts anderes zu denken versucht, als Eddingtons Leben zu retten. Doch die Hilfe war ja in eben jenem Hubschrauber gekommen, der den Verwundeten im Busch im Stich gelassen hatte, bei dessen bloßer Erwähnung Eddington in Panik geraten war. Und Leinet fiel wieder dieser von ihm in dem schrecklichen Fiebertraum erwähnte Name ein, Max Matambo, der Seniorminister. Konnte es sein? Die junge Frau spürte neue Angst über den Rücken kriechen. Sie musste sich vergewissern. Entschlossen knöpfte sie das Kleid zu, das ihr über dem Busen viel zu eng war. Dann ging sie leise zur Tür. Fast hatte sie erwartet, sie verschlossen vorzufinden, aber einen Moment später stand sie auf einer Art Balkon, der sich um zwei Innenwände der Eingangshalle zog. Es war hier wesentlich dunkler. Das wenige Sternenlicht fiel nur durch das Fenster in ihrem geöffneten Zimmer. Als sich ihre Augen daran gewöhnt hatten, bemerkte sie, dass auf jeder Seite der L-förmigen Balustrade drei Räume abgingen. Die Dielen knarrten unter ihren Fußsohlen, als sie von Tür zu Tür schlich, jede vorsichtig öffnete und einen Blick hineinwarf. Im vorletzten Zimmer fand sie Eddington Matavire. Er lag mit Shorts bekleidet und mit einem frischen Brustverband unter einem Moskitonetz. Als Leinet die Tür geöffnet hatte, waren es ihre Ohren, die sofort seine Gegenwart wahrnahmen. Das Rasseln des Atems hatte sich wieder eingestellt. Und nun, als Leinet näher trat, sah sie die unruhigen Kopfbewegungen. Fieber hielt Eddington erneut im Griff. Leinet löste das Netz, fasste nach seiner Stirn und zuckte erschrocken über die brennende Hitze zurück. Leise, schluchzend, sank sie am Rand des Bettes auf die Knie. Sie waren mit dem Hubschrauber geflogen und doch keinen Schritt weitergekommen, und sie begann zu ahnen, dass die Entscheidung, den Verwundeten hier auf der abgelegenen Farm festzuhalten, getroffen worden war, weil der Gouverneur selber Teil dieser unbegreiflichen Verschwörung sein musste. Es war aussichtslos, noch einmal auf fremde Hilfe zu hoffen. Sie würde sich selbst auf den Weg machen müssen, und sie musste jeden Kontakt zu irgendwelchen Behörden vermeiden. Während Lynette neben Eddingtons Bett hockte, blitzte das Funkeln des Sternenlichts in ihrem Hirn, ein Funkeln des Erinnerns. Sie schloss die Augen, dann sprang sie auf und eilte leise zurück in ihr Zimmer. Dort kniete sie sich auf das Bett und schaute aus dem Fenster. Da war es. Hinter der linken Ecke des gegenüberliegenden Stallgebäudes oder was immer es sein mochte, glänzte Chrom im Sternenlicht, glänzte als Stern am eben noch sichtbaren Kühler eines Mercedes. Lynette überlegte nicht lange, geräuschlos öffnete sie das Fenster. Im nächsten Moment war sie draußen auf dem Sims. Rasen und Blumenbeete, offenbar sorgfältig gewässert, grenzten an die Hauswand. Sie verkürzte den Abstand zum Boden durch ihre Körperlänge, indem sie sich mit beiden Händen an den Fensterrahmen hängte. Dann ließ sie sich fallen. Lauschend blieb sie für einen Moment liegen. Dann machte sie, dicht gedrückt an Mauern und Zäune, die Runde um den Hof. Das Stallgebäude entpuppte sich als ein Schuppen ungewöhnlichen Ausmaßes mit zwei eisernen Torflügeln, die einstmals auf Schienen gerollt waren, jetzt aber windschief hinter einem bröckelnden Mauerrahmen hingen. Lynette zwängte sich durch den Spalt und rutschte unmittelbar darauf auf glitschigen Stufen in eine Grube, deren Boden sie nur deshalb nicht erreichte, weil sie sich an den seitlichen Rändern mit schmerzenden Händen abfangen konnte. Penetranter Gestank von Altöl ließ darauf schließen, dass es sich weniger um eine Falle für unerwünschte nächtliche Besucher, denn um die garagentypische Grube für Unterbodenreparaturen an Kraftfahrzeugen handelte. Eine weitere Inspektion des Raumes wurde durch den Sternenhimmel erleichtert, der durch große Löcher im Dach den Schrott der ehemaligen Werkstatt als Schattenrisse lauernder Reptilien erscheinen ließ, sich herauswindend aus Kästen mit glitzernden Glasaugen, emporwindend an ragenden Gestellen, hier und da sich leicht wiegend auf Auslegern. Lynette tastete sich voran zum Ursprung der Kabelbäume und Leitungen in metallenen Kästen, die auf der Pritsche eines Militär-LKW montiert waren, der sich auf platten Reifen auszuruhen schien. Die Glasaugen gehörten offenbar zu Armaturen elektronischen Geräts. An einer Kistenseite fühlte sie die Konturen einer aufgeschraubten Plakette. Das Sternenlicht wurde in dieser Ecke besonders hell durch die Glasscheibe einer Armatur reflektiert. Lynette wischte den Staub weg und begann, die Schrift zu entziffern. »Radio Data System«, las sie, dann den Namen des Herstellers, »Atelco S.P.A. Orvieto, Italy«. Schwieriger war es, die kleineren Schriftprägungen zu verstehen, die technischen Codes und Abkürzungen. Einen Begriff fand Lynette genauer erläutert auf der brüchigen Fotokopie von Seiten eines Heftes, das sie für eine Art Gebrauchsanweisung hielt. VOR, Very High Frequency Omnidirectional Radio. Sie faltete das Blatt zu einem Streifen und verbarg es unter dem Kleid hinter dem Schlangengürtel. Dann machte sie sich auf den Weg zur Rückseite des Werkstattgebäudes, und da stand der Geländewagen. Lynette wusste, dass dieser Typ nahezu ausschließlich vom Militär und von ausländischen Organisationen gefahren wurde. Dieser hier war weiß und hatte ein privates Nummernschild. Die Fahrertür war unverriegelt. Lynette hatte kein Problem, auf den Sitz zu klettern. Dabei dachte sie an Gertrud, die in Essen darauf bestanden hatte, gemeinsam nicht bloß eine Fahrschule zu besuchen, sondern sich darüber hinaus in einer Frauengruppe autotechnischen Sachverstand anzueignen. Es würde ihr nicht schwerfallen, die richtigen Drähte kurz zu schließen und dann den Weg zu finden, auf dem das Auto hergebracht worden war, dachte Leinet und versuchte, den Motor zu zünden. Ein infernalischer Sirenenton heulte los, und im gleichen Augenblick klickten die Türschlösser. Leinet saß endgültig in der Falle. Sie machte keine Anstalten, etwa eine Scheibe zu zerschlagen und zu fliehen. Es war ihr klar, dass dies das Ende ihres Ausflugs bedeutete. Aber sie verfiel auch nicht in Panik. Während die Sirene das Farmgelände in Aufruhr brachte, durchsuchte sie in aller Eile das Handschuhfach. Dort fand sie die Fotokopie des Fahrzeugscheins und damit einen Hinweis auf den Halter des Geländewagens. Er gehörte nicht dem Gouverneur, sondern einem multinationalen Konzern, der Lonro hieß, weil er auf dem Höhepunkt des britischen Kolonialimperialismus seine Interessen in London und in Rhodesien vertrat. Unter allen Firmen des Vereinigten Königreichs genoss Lonro PLC den zweifelhaften Ruf als eines der skrupellosesten Unternehmen, wenn es um die Durchsetzung von Wirtschaftsinteressen ging. Maßgeblich beteiligt an dieser Firmenpolitik der London and Rhodesian Mining Company war ihr Chairman und Großaktionär Tiny Rowland. Wie kein zweiter beherrschte Rowland die Kunst der Täuschung und der Intrige. Er verstand es, aus dem kleinen Kolonialgemischtwarenhandel Lonro, eines der schlagkräftigsten Bergbau- und Handelsunternehmen des British Empire, zu machen. Er war ohne Frage in der Lage, einem afrikanischen Stammeshäuptling wertvolle Bergbaurechte für ein paar Glasperlen abzuschwatzen und ihn dabei im Glauben zu lassen, ein gutes Geschäft gemacht zu haben. Trotz seines geschäftlichen Erfolgs wurde er nie von der britischen Oberschicht toleriert. Der ehemalige kongolesische Präsident Lumumba war sogar so weit gegangen, ihn als das unanständige Gesicht des Kapitalismus zu bezeichnen. In Harare wurde gemunkelt, Lonro sei auch an einem Geschäft interessiert, das gerade in diesen Monaten in die Schlagzeilen geraten war. Leinet erinnerte sich an den öffentlich geführten Meinungsstreit über geplante Ölbohrungen im Naturschutzgebiet des Sambesi-Tals. Sie faltete rasch das Dokument und schob es zu dem anderen Papier hinter den Schlangengürtel. Als zwei schwer bewaffnete Wächter sie aus dem Wagen holen wollten, mussten sie auf den Wagenbesitzer warten, der schließlich im Schlepptau des wutschnaubenden Gouverneurs den Schlüssel brachte. Mit beiden Händen, seinen Bademantel zusammenhaltend, trat er rasch in den Schatten des Werkstattgebäudes zurück, doch als Fotografin hatte Leinet ihn sofort eingeordnet. Das dichte, kurzgestutzte rote Haar des Lonro-Mannes war in den Fernsehnachrichten von gesellschaftlichen Ereignissen in der Hauptstadt nie zu übersehen. Und wenn im Innenhof des alten Lonro-Hauses von 1910, gerade ein paar Schritte entfernt vom Parlamentsgebäude, die nicht öffentlichen Mitternachtspartys für die Nomenklatura des schwarzen Establishments aus halb Afrika ihren Höhepunkt erreichten, bewegte sich der Rotschopf in der Menge wie die glühende Spitze eines Seezeichens, das Verirrten den rechten Weg weist. In den Minuten bis zum Erscheinen der beiden hatte Leinet sich eine Strategie zurechtgelegt, die sie selber überraschte. Ihr fiel Gertruds Beschwerde ein: »Deine Prüderie geht mir auf den Senkel.« Und sie dachte zugleich an den Rat des Onkels: »Ich habe dir den Schlüssel gebracht, benutze ihn weise.« Sie wusste nicht, ob es weise war, aber sie hatte keine andere Waffe. Hastig öffnete sie die drei obersten Knöpfe des sowieso zu engen Kleides. Der Gouverneur hatte den Generator anwerfen lassen, das gesamte Farmgebäude erstrahlte jetzt in hellem Licht. Sein Gast hatte es allerdings vorgezogen, bei dem Verhör nicht dabei zu sein. Leinet war verblüfft, wie gut sie ihre Rolle spielte. Noch nie zuvor hatte sie mit einem Mann geflirtet, schon gar nicht unter kalkuliertem Einsatz ihrer weiblichen Attribute im Poker um persönliche Vorteile. Nun wunderte sie sich, wie rasch sie es lernte. Sie wich den Blicken des Mannes aus, der grimmig vor ihr auf und ab ging und nach Worten suchte. Geschickt spielte sie ihr Spiel, hatte verschämt einen Knopf zu schließen versucht, ohne Erfolg, und saß nun zerknirscht, aber großzügigen Einblick auf die Fülle ihres Busens gewährend, in einem Sessel des Arbeitszimmers im Erdgeschoss. »Es tut mir so leid«, schluchzte sie und hielt sich vornübergebeugt an den Sessellehnen fest. »Es war ein Kurzschluss. Ich dachte, ich könnte einen Arzt holen. Ich wachte auf und fand Eddington im Fieberkoma. Ich könnte es nicht ertragen, wenn er stirbt.« Das musste sie nicht spielen. Nun wartete sie seit fast 2 Stunden in ihrem Zimmer, dessen Tür von außen verschlossen worden war. Durch das Fenster beobachtete sie im ersten Morgenlicht den Wachtposten drüben an der Stallwand. Ihr Auftritt im Arbeitszimmer war durch den eher wortkargen Gouverneur mit der Anordnung an seine Leute abgebrochen worden, sie im ersten Stock einzuschließen und das Fenster vom Hof aus zu kontrollieren. Er hatte keinen Versuch unternommen, ihr sein Verhalten zu erklären. Das war auch nicht mehr nötig. Lynett hatte begriffen, dass sie und Eddington seine Gefangenen waren, aus welchem Grund auch immer. Sie hatte sich gehütet, irgendeinen Hinweis auf ihr Wissen, um die Umstände der Schussverletzung zu geben oder gar den von Eddington im Fieber wiederholten Namen des Seniorministers zu erwähnen. Aus den Fragen nach ihrem Abenteuer am Sambesi wusste sie nun aber, dass der Provinzchef die Zusammenhänge sehr genau kannte, was nur einen Schluss zuließ. Die Männer, die mit Eddington am Sambesi gewesen waren, mussten ihm Bericht erstattet haben, und sie waren es, die versucht hatten, den Ranger zu ermorden. Neue Furcht hatte Lynett gepackt, und sie ließ sich auf den Stuhl fallen. Wenn all diese Annahmen stimmten, dann mochte sie noch so viel Busen zeigen. Das Todesurteil für Eddington wäre damit nicht abzuwenden. Allerdings, die Erkenntnis ließ sie erschauern, solange sie lebte, solange würde auch Eddington leben. Welchen Eindruck hatte sie beim Gouverneur hinterlassen? In Journalistenkreisen, so erinnerte sie sich, hatte er den Ruf eines Playboys, der bei häufigen Besuchen in der Hauptstadt nur in teuersten Bars verkehrte, stets umgeben von einem Schwarm williger Mädchen. Insofern war die eingeschlagene Taktik vielleicht gar nicht so falsch gewesen. Sie hatte die heimlichen Blicke auf ihre fast entblößten Brüste durchaus bemerkt. Verzweifelt wehrte sie sich jetzt aber gegen die mögliche Konsequenz. Könnte sie diesem Mann zu Willen sein, um Eddington zu retten? Zitternd schloss sie die Augen, schob das Entsetzen vor sich her, bis sie die Schritte auf der Treppe hörte. 10, 20 Sekunden blieben ihr, sich zu entscheiden. Sie sprang auf und stürzte in das kleine Bad, dessen Tür sie hastig verriegelte. Während sie die Dusche aufdrehte, wurde die Zimmertür geöffnet und sie hörte ihren Namen. Es war der Gouverneur. Sie schlüpfte aus dem Kleid und stellte sich unter den Wasserstrahl. »Einen Moment noch«, rief sie und versuchte, ihre Stimme den Aufruhr nicht anmerken zu lassen. Sie könnte es nicht tun. »Mein Gott, ich kann es nicht«, dachte sie. Dann sah sie, wie im Zeitraffer, die Stationen ihrer seltsamen Annäherung an den verwundeten Mann, der einige Räume weiter ohnmächtig lag, total abhängig von ihr und von ihrer nächsten Entscheidung. Die Freundin kam ihr in den Sinn, Gertruds Selbstsicherheit im Umgang mit Männern. »Er hat es mir besorgt.« Im selben Moment, da ihr dieser Satz einfiel, das zweite Mal innerhalb von 24 Stunden, wusste sie, was sie tun könnte, wenn es zum Äußersten käme. Sie würde die Initiative ergreifen. Oh ja, sie wusste, wie sie es ihm besorgen könnte. Entschlossen stellte sie die Dusche ab und wickelte das Badetuch nach kurzem Zögern nur um ihre Hüften. So betrat sie den Raum. Der Gouverneur hatte auf dem Stuhl neben dem Bett Platz genommen und schaute aus dem Fenster. Als Leinet die Badezimmertür öffnete, blickte er sie eine Weile überrascht an. Unbehaglich nahm die Frau wahr, wie sich unter diesem Blick ihre Brustspitzen aufrichteten. »Du bist schön, Leinet.« Der Mann brach das Schweigen. »Du bist verführerisch schön.« »Aber«, er lachte freundlich, »ich will dich gar nicht verführen.« Verwirrt, nicht einmal so sehr beschämt, war Leinet stehen geblieben. Erregt spürte sie jetzt die vollendete Erektion ihrer Warzen, die dem Betrachter in der anderen Ecke des Zimmers eine ihr zuvor nicht bewusst gewordene Lusterwartung verraten musste. Sie war erstarrt, wusste nicht, was sie als nächstes tun sollte. Benommen sah sie dem Mann aufstehen und zu ihr treten. Er fasste nach dem Badetuch. Willenlos ließ sie es zu, dass er es abnahm. Dann trat er zwei Schritte zurück. »Du bist tatsächlich wunderschön, und Jennifer hatte wohl recht.« Verständnislos blickte Leinet den Mann an. »Womit hatte die Krankenschwester recht?« »Jemand hat dir den rituellen Gürtel angelegt. Du bekommst ein Kind, nicht wahr?« Bevor sie es sich versah, war er wieder vor ihr. Erschreckt spürte sie seine Finger an der Haut unter ihrem Nabel. Als sie zurückwich, folgte ihr die Hand. Die Finger hatten um das Schlangenleder gefasst, und dann sah sie die nassen Papierstreifen, die er langsam unter dem Gürtel nach unten zog. Sie hatte sie vergessen, als sie unter die Dusche gesprungen war. Mit geschlossenen Augen fühlte sie, als er jetzt vorsichtig das Dokument löste, die Hand, die unabsichtlich ihre Scham berührte. Dann hörte sie ihn hinüber zum Fenster gehen. Das Badetuch lag auf dem Boden. Sie hob es rasch auf und hüllte sich darin ein. Im heller gewordenen Morgenlicht studierte der Provinzchef das Papier. Als er sich ihr wieder zuwandte, grinste er. »Du hast also nur einen Arzt holen wollen, ja?« Leinet fror es plötzlich unter dem Tuch. Sie fand es schwierig, dem Fortgang der Ereignisse zu folgen. Die unvermutete, wenn auch freundlich mitgeteilte Zurückweisung ihres Körpers war eine so neue Erfahrung, dass all ihre Sinne davon eingenommen waren. Schmerzhaft fühlte sie die nicht schwindend wollende Erektion ihrer Warzen und zugleich ein unerfülltes Ziehen im ganzen Leib, das sie beunruhigte. Sie saß auf dem Stuhl und blickte ins Leere. Was war es, das dieser Mann von ihr wissen wollte? Er hatte sich auf dem Bett niedergelassen. Neben ihm lag ein kleiner Kassettenrekorder. »Ich möchte, dass du dies hier auf Band sprichst.« Leinet sah plötzlich ein mit der Maschine geschriebenes Papier vor ihren Augen. Sie versuchte, sich zu konzentrieren und las den Text. »Liebste Gertrud, entschuldige bitte, dass ich nicht selber kommen konnte.«